Prüfet alles und behaltet das Gute. Die ausgewählte Jahreslosung finde ich auch irgendwo treffend, finde ich passend für unsere Zeit. Ist ein Satz, der so für sich auch steht. Ja? Es gibt ja auch so gute Sprichwörter sozusagen. In der Bibel gibt es sogar ein Buch, das heißt Sprüche, Sprichwörter. Das ist eine Sammlung von guten Sätzen, die kann man sich merken, die kann man anwenden. Und bei diesen vielen Aufforderungen, die Paulus hier im 5. Kapitel bringt, ich weiß nicht mehr, über 10, glaube ich, so Appelle kommen da nach und nach, die kann man auch teilweise wie so Sprichwörter nehmen. Prüft alles und behaltet das Gute. Das ist bei mir auch tief drin, das sagt man auch mal in Gesprächen oder so. Ja, prüft das mal und so. Und was mir immer sehr gut gefällt, ist, dass es eben nicht heißt, prüft alles und dann regt euch über das Schlechte auf. Ich finde, das ist passiert sehr leicht, auch gerade in dieser Zeit. Ja, man regt sich schnell auf über was, was nicht gut ist. Es gibt auch vieles, was nicht gut ist. Aber dann, das ist für mich auch so, dieser Satz ist auch tief in mir, so dass ich dann versuche, die Kurve wieder zu kriegen und mich nicht einfach nur aufzuregen über alles, was schlecht ist. Ich glaube, da kann man sein ganzes Leben mit verbringen. Aber warum sollte man das tun? Macht keinen Spaß, ist auch nicht gut, ist auch nicht aufbauend, stärkt auch nicht, also in keinster Weise. Also deswegen der Hinweis hier von Paulus ist von daher schon richtig gut. Ja, prüft die Dinge und das bedeutet auch, prüft und es gibt Schlechtes, es gibt Böses, das ist ganz wichtig. Also prüft alles und behaltet das Gute, heißt nicht, ja, es ist ja auch, eigentlich ist doch alles gut. Das ist überhaupt nicht gemeint. Ne? Also ich lese jetzt mal den engeren Zusammenhang. Weil das ist beim Bibellesen ja auch oft wichtig, dass man sich mal den Zusammenhang anschaut, wo der Satz steht. Es gibt da so einen alten Klassiker, ich weiß gar nicht, ob ich den nochmal sagen soll, aber ist ja so, dass manche sagen ja auch, das heißt glaube ich Bible Picking oder so, ne? Also so, Herr, was ist dein Wille für meine Situation? Dann blätter ich die Bibel so durch und ich hau meinen Finger einfach rein und was da steht, das sagt Gott zu mir. Schon mal gemacht? Kann man auch mal machen, ne? Kann aber furchtbar schief gehen. Also wenn du das ganz ernst meinst und du machst das und der Finger kommt rein und Judas erhängte sich. Gut, wenn du dann nicht sagst, das ist, was Gott jetzt will von mir. Ne? So, und das ist so ein alter Klassiker eigentlich, dass es immer auch wichtig ist, mal den Zusammenhang zu lesen. Wo steht denn dieser Vers? Was steht denn vorher? Was steht nachher? Was hat denn der das geschrieben hat, was hat er denn eigentlich vor Augen gehabt? Das ist hier zum Beispiel ziemlich einfach. Thessalonika, also das ist eine Stadt in Griechenland, die heißt, glaube ich, heutzutage Saloniki. Da, ne, weiß nicht, war da schon mal jemand im Urlaub in Saloniki? Ja, da gehen schon Hände hoch. Gibt es noch die Stadt, die hieß früher Thessaloniki? Bestimmt schön da, ne? Könnt ihr empfehlen. Ja, die nicken ganz toll. Also wer noch einen Urlaubstipp braucht, Saloniki. Ja, und das ist eben jetzt ungefähr 2000 Jahre her, da hat Paulus einen Brief geschrieben an eine Gemeinde dort. Und das hat ja einen Hintergrund, warum er das geschrieben hat. Warum hat er gerade das geschrieben? Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ist man schon mal mehr auf der sicheren Seite, dass man nicht auf falsche Ideen kommt, was Gottes Wort einem sagen will. Ne? Deswegen ist der Zusammenhang immer wichtig, auch mal anzuschauen. Und ich habe jetzt mal nur 3 Verse genommen. Aber das ist immerhin schon mal ein bisschen mehr Zusammenhang. Und das lautet nach der Luther-Übersetzung so. Vers 19. Den Geist löscht nicht aus, gemeint der Heilige Geist. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und Vers 22. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und jetzt mal eine Übertragung in unsere heutige Sprache. Das ist die neue Genfer Übersetzung, in die ich auch immer gern schaue. Die haben das so übertragen. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Die Thessaloniker, die Gemeinde dort, die Gemeindemitglieder, die Schwestern und Brüder, wie sie oft angesprochen werden in den Briefen, weil Gemeinde auch die Familie Gottes ist, daher kommt das mit Schwestern und Brüder, die hatten echte Fragen. Was waren denn so deren Fragen? Kann man das überhaupt wissen? Ja, kann man wissen, wenn man dann mal den ganzen Thessalonicher Brief liest und dann gibt es noch den zweiten Thessalonicher Brief und was die für Fragen hatten, das waren eigentlich, also viele Fragen, aber besonders, was in den Briefen auftaucht, ist, dass sie sich Gedanken gemacht haben über die Zukunft. Und ich finde, da ist uns das auch alles gar nicht so fern, oder? Machst du dir manchmal Gedanken über die Zukunft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand sitzt, der sagt, da mache ich mir nie Gedanken. Ich lebe nur in diesem Moment, alles andere ist mir egal. Hast du schon geplant, was du nachher isst? Hast du dir einen Gedanken über die Zukunft gemacht? Ist eine sehr nahe Zukunft, gebe ich zu. Aber wir alle denken auch an das, was kommt. Und das gehört auch zu uns als Menschen. Bei den Thessalonichern war das jetzt, also das Thema, was sie denn mittags essen, war nicht das Thema. Wobei das Thema Essen und Arbeiten auch davor kommt. Aber sie haben sich Gedanken über Folgendes gemacht. Sie glauben an Jesus. Jesus ist in den Himmel gefahren und Jesus hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und diese Frage, wann kommt Jesus wieder und wie kommt er wieder und was bedeutet das für die Menschen, das war für die ganz wichtig. Und die haben sich auch Gedanken gemacht, das sind wahrscheinlich nicht so unsere Fragen, aber die haben sich dann Gedanken gemacht, wie ist eigentlich die Reihenfolge, wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen ja auferstehen. In welcher Reihenfolge wird das denn sein, dass sie dann Jesus begegnen und haben vielleicht die, die gerade leben, wenn Jesus wiederkommt, einen Vorteil und haben vielleicht die, zum Beispiel die Eltern, die schon verstorben waren von ihnen, die aber gläubig waren, haben die vielleicht einen Nachteil, weil die sind da jetzt im Grab und wenn Jesus wiederkommt, dann werden die auferweckt. Und welche Rangfolge hat das da? Also ich muss sagen, das ist nicht meine brennendste Frage. Aber es hat die beschäftigt. Die haben auch damit gerechnet, dass Jesus sehr schnell wiederkommt, was sich ja nun gezeigt hat, dass es nicht so war, denn wir warten immer noch. Jesus hat gesagt, ich komme bald. Ist ein dehnbarer Begriff, scheint mir, denn es sind jetzt 2000 Jahre und er ist noch nicht wiedergekommen, aber er wird ja wiederkommen. Und wenn ich jetzt wieder versuche, in unsere Zeit zu kommen mit den Zukunftsfragen, dann beschäftigt das, glaube ich, schon viele Menschen. Wie wird es denn mit unserer Welt weitergehen? Das beschäftigt viele Menschen, auch viele Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Viele Menschen beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Klima, mit der Klimakrise, wie auch immer, Riesenthema, Riesendiskussion, menschengemacht oder nicht. Habe ich mich auch ein bisschen schon mit beschäftigt. Aber Fakt ist, dass es Menschen interessiert, zum Teil ängstigt, dass die Gedanken darüber, was wird in der Zukunft kommen, was wird mit unserer Welt passieren, was wird mit dem Klima passieren, das hat auch Konsequenzen. Das sind nicht nur theoretische Gedanken, sondern das hat dann auch Folgen. Das, wie wir uns die Zukunft vorstellen, hat Folgen für die Gegenwart. Also nochmal für alle, die denken, Zukunft interessiert mich nicht. Doch, es interessiert schon jeden. Manchen mehr, manchen weniger. Aber das, was du glaubst, was kommen wird, beeinflusst dein Hier und Jetzt. Deswegen ist das schon sehr tief in uns Menschen auch eine Frage. Es geht ja so weit, dass es junge Leute heutzutage gibt, die sagen, wir haben eine Klimakrise, wir haben eigentlich viel zu viele Menschen auf diesem Globus, wir werden keine Kinder bekommen. Wir wollen keine Kinder, hier darf nicht noch eine Person auf diesem Globus, ist doch schon alles zu voll. Da sehen wir, die Vorstellung von der Zukunft beeinflusst die Gegenwart. Was für eine Vorstellung hast du? Es ist auch bemerkenswert, wie viele, wie nennt man das, postapokalyptische Filme es gibt oder Serien. Ja, ist euch das mal aufgefallen? Also es gibt so viele Filme, wie wird denn diese Welt enden? Und postapokalyptisch heißt, das wird im Desaster enden, das wird irgendwie alles kaputt gehen. Und das scheint viele Menschen zu beschäftigen. Wie kann ich das behaupten? Nun, die Filmindustrie, die das produziert, ist rein geldorientiert. Da geht es darum, Kohle zu machen. Ne? Muss man mal, ist vielleicht nicht gerade romantisch, was ich sage, ist aber so. Die machen nicht Filme, weil sie das in erster Linie selber so toll finden, sondern die machen die Filme, um damit Geld zu verdienen. Also schauen viele Leute das. Zum Beispiel Serien werden ja so produziert, dass die da anfangen und dann gucken die mal, wurde Staffel 1 geschaut. Wenn genug das geguckt haben, machen die Staffel 2. Also die machen da nicht einfach fröhlich weiter, es kostet viel Geld und das machen die nur, wenn sich das auch rechnet. Sonst wären die ja schon alle pleite. Also die Zukunftsvorstellungen, Zukunftsfragen sind wichtig. 23. Februar, weiß jemand, was da ist, 23. Februar? Ja, Wahlen, ne? Ich habe mal so reingefragt, weil Politik interessiert nicht jeden, aber manche interessiert es brennend und da haben wir die Wahlen in Deutschland und wie wird das denn ausgehen und was bedeutet das für unser Land? Ja, Zukunftsfrage. Prüfet alles und das Gute behaltet. Was, wie wird das sein? Ich werde heute nicht über Endzeit im Schwerpunkt predigen, wobei ich das hochspannend finde, weil wir haben Aussagen darüber, was zukünftig passieren wird, im Wort Gottes. Total spannend, total klasse auch, oder? Aber da kann man sich auch ein bisschen verirren und verwirren und streiten und das finde ich dann nicht mehr so gut. Aber immerhin die Frage, kommt Jesus wieder, ist eine wichtige Frage und wann kommt er wieder, ist auch eine wichtige Frage, gibt es aber eine ganz einfache Antwort. Nur der Vater weiß das, hat Jesus gesagt. Okay. Und wie viele Christen laufen rum und behaupten, sie wüssten, wann das ist und rechnen das aus und Tabellen rauf und runter. Es ist ganz simpel. Also das weiß keiner. Das weiß nur der Vater. Gott, Vater. Und Jesus wird aber wiederkommen. Das ist wichtig, das wird passieren. Und das wird ganz viel verändern. Nun, wie ist das denn mit dem Prüfen? Da hat der Paulus hier ein interessantes Wort benutzt. Prüfet alles und behaltet das Gute. Genau, danke für die Folie, da wollte ich jetzt hin. Er hat hier ein Wort benutzt, was sich auf vieles anwenden lässt, aber unter anderem darauf, wie man Metalle prüfen kann. Also das griechische Wort, was hier benutzt ist, was er geschrieben hat. Da ging es daran, wie kann ich den Metall überprüfen? Warum soll man den Metall überprüfen? Ist ja auch gar nicht meine Welt, habe ich gar nichts mit zu tun. Ich habe aber darüber nachgedacht, zum Beispiel Gold ist ja auch ein Metall, und das ist eigentlich wichtig, dass man das prüft. Ja? Zukunftsfragen, vielleicht bist du jemand, der gesegnet ist mit ein bisschen mehr Geld und dann legt man Geld an und manche legen Geld in Gold an. Ja? So eine Riesendiskussion, wie lege ich denn mein Geld sicher an? Und manche sagen, nein, Gold. Okay, also ich bin nicht so einer, ich habe auch nicht so viel, was ich anlegen kann. Aber ich habe darüber nachgedacht, wenn ich viel hätte und ich würde sagen, ich lege das in Gold an, dann ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass ich das auch in Gold anlege, was echtes Gold ist, oder? Stell dir mal vor, du willst das in Gold anlegen und dann gehst du irgendwo hin und dann kaufst du das Gold und legst das zu Hause in deinen Tresor und später stellt sich raus, das ist gar kein echtes Gold. Dann hast du aber ein Riesenproblem, oder? Da gibt es auch Tricks. Ich bin kein Fachmann, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber da gibt es so Wolfram, ist das auch Metall, Wolfram? Also man kann das irgendwo Wolfram reinpacken in Gold. Wolfram ist ja nicht so wertvoll, aber hat irgendwie sehr ähnliche chemische Eigenschaften. Und dann hast du Gold, das ist gar nicht komplett Gold, da ist innen drin ganz viel Wolfram. Und wenn das dann mal irgendwann rauskommt, dann hast du ganz viel verloren. Ja, also Gold prüfen. Wie kann man Gold prüfen? Also man kann es wiegen und messen. Es gibt, ich will da nicht zu lange Zeit verbringen, aber mal als eine Analogie, wir kommen gleich zur prophetischen Rede. Wiegen und messen, Beiß- und Klangtest. Interessant, oder? Dachte ich, hey, was ist das denn? Aber dann fiel mir ein, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, was machen die immer? Oder ganz oft, wenn die eine Goldmedaille haben oder so, dann halten die sich kurz und beißen da so drauf. Vielleicht wissen die selber nicht, warum sie es machen, ist einfach so eine Gewohnheit. Aber in der Tat, weil Gold halt eine bestimmte Härte hat oder auch Weiche im Vergleich zu anderen Metallen, ist das ein ganz kleines Element. Damit kannst du nicht sicher gehen, dass du echtes, gutes Gold hast. Aber es ist eine Sache, weil die Härte von Gold ist halt nicht identisch mit anderen Metallen. Das ist ja alles immer ein bisschen anders. Magnetprüfung gibt es, den Säuretest gibt es, die Leitfähigkeitsanalyse. Und jetzt merken wir schon, wenn ich also doch mal Gold kaufen würde, dann würde ich irgendwo hingehen, wo ich Beweise bekomme, dass das auch mit der Leitfähigkeitsanalyse überprüft wurde und mit der Röntgenfluoreszenzanalyse. Denn das ist die sicherste Methode, wie du messen kannst, dass das echt ist. Und dazu brauchst du dann irgendwie einen Fachmann, das ist also so ein Gerät, ein Röntgenfluoreszenzanalysegerät zu kaufen, da musst du erstmal so viel Geld investieren, das wirst du als Privatmann nicht machen. Also Gold prüfen. Aber jetzt kommen wir mal dahin. Es geht ja dabei, bei Gold, es soll echt sein. Ja, das muss echt sein, sonst habe ich ein Riesenproblem. Jetzt kommen wir zur prophetischen Rede. die nächste Folie. Und das ist, was Paulus ja sagt, überprüft die prophetische Rede. Nun habe ich prophetische Rede in Anführungszeichen gesetzt. Da könnten wir mal ein ganzes Wochenende ein Seminar drüber machen. In der Tat habe ich das schon öfters gemacht. Ein Seminar über prophetische Rede, das ist ganz spannend. Aber da will ich jetzt nicht so tief reingehen. Nur kurz, was ist denn prophetische Rede? Ist immer meine Herausforderung. Wir haben hier ganz alte Hasen, die sind schon 40 oder 50 Jahre Christ. Und dann haben wir auch Gäste, die schnuppern hier mal rein. Und das dann abzuwägen, wie viel erkläre ich, ist immer nicht so einfach. Prophetische Rede bedeutet, Gott selbst durch den Heiligen Geist, das stand ja da, löscht den Heiligen Geist nicht aus, unser Zusammenhang, ist ein aktuelles Reden Gottes in unsere Situation. Ja? Wer letzte Woche im Gottesdienst hier war, hat festgestellt, hier war eine junge Frau vorne, die Alex, und die hat einen prophetischen Eindruck weitergegeben. Sie hat während dem Gottesdienst empfunden, der Heilige Geist zeigt mir etwas. Es war eine Bibelstelle und es war dann auch noch ein Eindruck. Sie hat das hier vorne gesagt und wir konnten das hören und empfangen und prüfen und dann für uns das Gute behalten und das mitnehmen. Und es hat einigen das Herz berührt, dass Gott aktuell spricht, dass prophetische Rede. Das kann aber auch passieren, wenn du alleine deine Bibel liest und du liest und auf einmal merkst du, dieser Vers, boah, das berührt gerade richtig mein Herz. Auch das ist prophetische Rede. Also, tiefer will ich da nicht rein wegen der Zeit, aber es ist ein aktuelles Reden, der Geist Gottes wirkt, der Geist Gottes ist auch jetzt hier und das ist so das Spannende, finde ich. Das finde ich so spannend an Gemeinde Jesu, ja. Also es gibt ja viele Vereine und Clubs und ich bin auch in einem Fitnessclub und so, aber Gemeinde Jesu hat was Besonderes. Jesus ist in der Mitte, der Heilige Geist ist da, er wirkt. Der Vater mit seiner Vaterliebe ist da, das ist Gemeinde Jesu, der ist auch jetzt da, der Heilige Geist ist da. Ich weiß, das kann man nicht sichtbar machen, aber es ist da, manche spüren das auf einmal, manche wissen es einfach, manche leben in diesem Bewusstsein schon länger, weil sie schon lange unterwegs sind mit der Gegenwart Gottes. Wenn also nun eine prophetische Rede kommt, und hier nochmal kurz zu den Thessalonichern, da gab es Leute in der Gemeinde oder die sind zur Gemeinde gekommen, wie auch immer, und die haben Sachen gesagt darüber, wie das ist, wenn Jesus wiederkommt und wann er wiederkommt und so. Und nochmal, das ist ja nicht unwichtig, was ich da höre und ob ich das glaube. Denn es gibt auch Menschen, die behaupten Dinge, sogar Christen, die behaupten Dinge, die sind davon so überzeugt und es ist gar nicht das Reden Gottes. Und es ist ja fatal, wenn ich dann das glaube und dem folge und mein Leben danach ausrichte und dann war das gar nicht das echte Reden Gottes. Also muss man es prüfen. Wie kann ich das denn überprüfen? Nun, ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben, so aus meiner Erfahrung und aus dem Seminar, was ich öfter gehalten habe. Und das habe ich mir, nein, nochmal die Folie zurück, wir sind beim Prüfen von prophetischer Rede. Wie kann ich das denn überprüfen, ob das von Gott ist, ob das wirklich der Heilige Geist ist? Das ist wichtig, wie beim Gold gibt es auch viele Methoden. Hier gibt es auch mehrere Methoden. Und das wollte ich natürlich heute nicht verpassen, auch hier in diesen Gottesdienst einzubauen, weil, wisst ihr, das mit der prophetischen Rede ist sowas Schönes, sowas Herrliches, wenn Gott aktuell spricht zu uns. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist unser Glaube. Unser Glaube ist eben nicht, ja, wir haben da so ein altes Buch, das nennen wir Bibel, da steht alles drin und daran halten wir uns ganz strikt. Und Gott ist halt nicht da, aber wir haben ja sein Buch und jetzt müssen wir diese Regeln irgendwie einhalten. Es ist wahr, wir haben das alte Buch und es ist gut, die Regeln einzuhalten, aber Gott möchte das aktualisieren für uns. Er möchte das immer wieder frisch machen für uns. Wir können ja auch nicht die ganze Zeit die ganze Bibel leben, oder? Und jede Aufforderung, ja, welche soll ich denn jetzt leben? So der Heilige Geist ist uns geschenkt als Gläubige, dass er uns leitet und führt. Und dass er uns auch eine innere Sicherheit gibt, dass wir wissen, okay, das tue ich jetzt und das tue ich nicht. Das ist nicht nur bei prophetischer Rede wichtig, sondern es ist unser Lebensstil. Und wie kann ich denn überprüfen, was richtig ist? Weil ich will doch nicht auf Fake News reinfallen, oder? Zum Beispiel über das, wie die Endzeit läuft, aber auch ganz aktuell. Jemand betet für mich und er sagt mir, du sollst nicht heiraten, sagt der Herr. Puh, was mache ich denn jetzt damit? Ja, prüfen. Prüf es. Ja, aber ich habe nicht Theologie studiert. Musst du nicht. Ja, prüfen kann jeder. Und prüfen übt man auch, wie alles. Man lernt das, ne, als Christ. So, wie prüfe ich denn? Ich habe hingeschrieben, die Bibel. Ja? Prophetische Rede, wenn jemand sagen würde, übrigens, Jesus kommt gar nicht wieder, niemals, niemals. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Dann mache ich meine Bibel auf und dann sehe ich, so oft wird gesagt, Jesus kommt wieder. Also die Bibel sagt, Jesus kommt wieder, also ist diese prophetische Rede falsch, fake, nicht richtig, dem folge ich nicht, das glaube ich nicht. Ganz einfach. Es ist aber nicht immer so einfach, ne, bei den Eindrücken. Jetzt habe ich hier drei Dinge, da habe ich immer hingeschrieben vom Sprecher. Also was ist denn mit dem, der die prophetische Rede gibt, der mir so einen persönlichen Eindruck gibt in einem Gespräch oder in einem seelsorgerlichen Gespräch oder es kommt hier vom Gottesdienst vorne. Es gibt ja viele Situationen, wo das passieren kann. Kann auch übrigens jeden Tag passieren, nicht nur sonntags. Die Einordnung und Selbstkontrolle des Sprechers ist ein Hinweis, ich habe jetzt nicht hier alles mit Bibelstellen belegt, kann man aber, wie ist denn der, der eine prophetische Rede gibt? Was ist das für jemand? Ist der eingeordnet? Was meine ich denn mit Einordnung? Ich meine damit, ist der in einer lokalen Ortsgemeinde, in einer wirklich echt vorhandenen Gemeinde, nicht nur, ich gehöre zur weltweiten Gemeinde Jesu, ja, und gucke auch YouTube. Nein, Christsein bedeutet, ich gehöre zu einer ganz klaren Gruppe, einer Gemeinde vor Ort. Bin ich da eingeordnet? Ist die Person eingeordnet? Wenn ich irgendwie auf YouTube so Sachen entdecke, und da bin ich auch gerne unterwegs, dann ist mir schon auch wichtig, wer das hier verkündet, wo gehört denn der zu? Ist der in irgendeiner Gemeinde und in einer Gemeinde eingeordnet? Lässt er sich was sagen von der Gemeindeleitung oder auch von anderen Geschwistern? Ist der transparent? Ist der korrigierbar? Weil wir müssen alle korrigierbar sein, weil wir immer noch Menschen sind und Fehler machen. Und hat er eine Selbstkontrolle? Was meine ich jetzt damit? Manchmal gibt es so ganz spezielle, sehr liebenswürdige Christen, die sind aber so, die sind im Gottesdienst. Und dann denken die, ich habe jetzt was von Gott, das muss ich unbedingt jetzt hier heute sofort sagen. Und dann wollen die auf die Bühne und sagen, Gott hat mir gesagt und das muss ich jetzt sagen. So, habe ich schon erlebt. Immer so, wow. Ja. Da fehlt die Selbstkontrolle. Weil wenn jemand einen prophetischen Eindruck von Gott hat, sagt die Bibel, dann hat er immer noch Selbstkontrolle. Das ist nicht so, dass jetzt der Heilige Geist zerrt mich dahin und jetzt muss ich das sagen und so. Da bin ich auch kritisch. Denke ich, das ist ein Prüfkriterium für mich. Ja? Weil die Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes übrigens, desselben Heiligen Geistes. Und wenn ich einen Eindruck habe und auch wenn der dringlich ist, dann spreche ich mit dem, der die Leitungsverantwortung hat und sage, das und das habe ich von Gott gehört, ich würde das gern sagen. Und dann hat der, der leitet, die Kleingruppe oder den Gottesdienst oder whatever, die Aufgabe zu sagen, okay, du kannst das sagen in 10 Minuten oder so oder am Ende vom Gottesdienst. Und ein Mensch, der wirklich eine prophetische Rede von Gott hat, der sagt, okay, alles gut, dann sage ich es dann. Es brennt in mir, es ist vielleicht dringlich, aber ich kann da warten. Das ist auch ein Prüfkriterium für prophetische Rede. Die Bewährung des Sprechers. Jesus hat gerade im Zusammenhang mit Propheten und falschen Propheten gesagt, schaut euch die Frucht an. Das bedeutet, schaut euch das Leben an. Ja? Wenn jemand also ein katastrophales Leben führt, bin ich auch kritisch, ob Gott den jetzt gebrauchen will, in mein Leben aktuell zu sprechen und vielleicht noch richtungsweisend. Wichtig an der Stelle ist mir, es geht hier nicht um Perfektionismus und es geht nicht darum, dass Menschen nie Fehler machen. Wir machen nämlich alle Fehler. Ja? Ganz wichtig. Ja? Und auch wenn jemand in seinem Leben vielleicht einen Bruch hat oder was Schlimmes passiert ist und er hat einen großen Fehler gemacht, bedeutet es nicht, dass wir nicht mehr auf ihn hören sollen. Aber insgesamt sollte man auf das Leben schauen. Hat sich da was bewährt im Leben mit Jesus, im Glauben? Hat sich da was bewährt? Dann könnten wir mehr Vertrauen schenken, als wenn jetzt jemand ein ganz unordentliches Leben führt. Ja, vorgestern Ehebruch begangen, taucht 10-mal im Jahr in der Gemeinde auf, nennt sich Christ, ist vielleicht auch Christ und sagt, ich will jetzt hier prophetisch reden. Bin ich einfach skeptisch. Ja? Da passt Leben und Aussage nicht zusammen. Hoffnung oder Ausweglosigkeit, jetzt geht es nicht mehr so sehr um die Person des Sprechers, sondern um den Inhalt, den wir hören. Wie ist das, wenn ich diese prophetische Rede höre, bekomme ich Hoffnung oder landet das für mich in so einer Sackgasse, in so einer Verdammnis, in so einer Ausweglosigkeit? Ja, das ist auch so ein alter Klassiker. Das ist in einer Gemeinde mal vor Jahren passiert, da ging jemand nach vorne und sagte, Gott hat zu mir gesprochen. Gott sagt, ich bin nicht an diesem Ort. Also er war der Versuch einer starken Ermahnung, weil vielleicht auch manches nicht in Ordnung war. Aber es war so, als wenn du gerade ein Eimer Wasser über deinen Kopf kriegst, also eiskalt. Uff, oh, furchtbar. Gott sagt, ich bin nicht an diesem Ort. Das ist für mich Ausweglosigkeit, hoffnungslos, Sackgasse, Verdammung. Aber wenn wir in die Bibel schauen und Gott prophetisch geredet hat, zum Beispiel auch im Alten Testament, dann war das übrigens manchmal hart. Es geht hier nicht darum, Gottes Worte sind immer süße Worte und immer nur nett. Es war manchmal ganz hart, aber es war immer ein Ausweg dabei. Gott hat gesagt, ihr habt jetzt so viel Fluch sozusagen, also so viel Kaputtheit in eurem Volk oder der Acker, es gibt keine Frucht mehr und so weiter. Und Gott sagt, kehrt um. Ich will euch segnen. Kehrt um. Und euer Leben wird gesegnet sein. So, das meine ich mit Hoffnung. Das meine ich mit Hoffnung. Ja, Gott gibt einen Ausweg. Er sagt, ich möchte, dass du dein Herz mir gibst und dass du dich verändern lässt durch den Heiligen Geist. Und er sagt aber eben genauso, wenn du so weitermachst, wird dein Leben eine Katastrophe sein. Und vielleicht wirst du in der Verlorenheit, in der du bist, für immer bleiben. Das sind sehr ernste Worte. Aber das möchte ich an dieser Stelle mit einbauen. Weil prophetische Rede heißt nicht immer nur alles, du bist der Beste und du bist geliebt, stimmt, aber alles ist nur nice. Ne? Aber Gott gibt Hoffnung. Er gibt jedem Hoffnung, der sich auf ihn einlässt. Und deswegen muss in einer prophetischen Rede dieses Element drin sein. Das Wesen Gottes habe ich hier noch hingeschrieben. Das meint eben auch, das geht hier weiter zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Gott ist Liebe, Gott ist ein barmherziger Vater. Wir lesen das in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja? Die Geschichte macht so deutlich. Der verlorene Sohn hat eigentlich alles falsch gemacht. Und er war so respektlos. Und jeder hätte verstanden, wenn der Vater, sprich Gott, irgendwo sagt, okay, das ist jetzt vorbei. Das reicht jetzt. Keine Chance mehr, den will ich nie mehr sehen. Das hätte jeder verstanden in der Geschichte. Aber Gott ist anders. Er wartet, er ist barmherzig, er will vergeben. Er macht die Tür auf. Das ist sein Herz. Das ist das Wesen Gottes, das meine ich damit, weil man kann sich manchmal ohne Heiligen Geist und so ein paar Bibelstellen zusammengebastelt, kann man zu anderen Ergebnissen kommen. Und das sind dann eben auch Orte, wo du denkst, ja, die Bibel, die nehmen das schon sehr ernst hier, aber irgendwie ist das alles ziemlich dunkel hier und eng und angstbesetzt und so. Ja. Und das ist nicht Gott. Gott ist nicht angstbesetzt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Okay. Gott macht immer einen Raum auf. Ja. Er lädt ein, in seinen Raum der Freiheit zu gehen. Aber Gott warnt auch. Wir dürfen das nicht falsch verstehen, ja. Gott sagt nicht, mach, was du willst und ich werde dich immer segnen. Er will uns immer segnen, aber er hat uns auch Verantwortung gegeben. Und wenn wir uns dahin begeben, wo Böses ist, oder wenn wir in unseren Gedanken uns viel mit bösen Dingen beschäftigen, dann wird das schlecht ausgehen und deswegen warnt er davor. Er sagt, mach das nicht. Guck dir das nicht an. Hör dir das nicht an. Sei nicht immer mit diesen Leuten zusammen. Das wird dich prägen, das wird dein Leben kaputt machen. Ja, und so kann ich ja dann schließen, wenn wir nochmal die nächste Folie sehen. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Hat Paulus ja direkt hinten dran geschrieben, wo es um das Gute geht. Wichtig. Ja. Prüft das, was euch gesagt wird, anhand der Kriterien, die ich genannt habe, anhand des Wesens Gottes. und seinem guten Willen meidet das Böse. Gibt Dinge, da sollten wir nicht sein als Christen. Auch im Internet gibt es Sachen, da sollten wir nicht sein als Christen, weil es böse ist, weil es uns kaputt macht. Aber behalten wir das Gute. Es gibt so viel Gutes bei Gott. Hören wir doch gute Musik, die uns aufbaut. Und wenn wir Filme schauen, gucken wir gute Filme, die okay sind. Das kann man machen, ja. Lass uns das Gute behalten und dem Heiligen Rest Raum geben. Der hilft uns dabei sehr gerne. Amen. Mögt ihr mit mir aufstehen? Wir wollen ja jetzt gleich auch weiter Gott feiern mit unseren Liedern und das Gute anschauen. Gott ist gut. Und ich möchte aber jetzt auch noch beten. Himmlischer Vater, du hast uns alles gegeben und bietest es uns auch heute Morgen an, was gut ist und was unser Leben auch gut macht und heil und fröhlich und hoffnungsvoll und stark. Komm, Geist Gottes, und wir wollen genau das Gegenteil von auslöschen, wir möchten dir Raum machen. So laden wir dich auch ein, in unseren Herzen jetzt viel Raum zu haben und das Wort oder die Antwort zu bringen, die wir dringend brauchen, in der Situation, in der wir sind. Sprich du dein Wort der Ermutigung oder auch der Korrektur oder der Heilung oder der Befreiung in unsere Herzen. Du weißt ja, was jeder braucht. Tu dein Werk, auch wenn wir dich jetzt feiern. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns angenommen hast, wie wir sind, aber dass du uns auch da veränderst, wo wir leiden oder wo wir keine Hoffnung mehr haben. Da kommst du mit Hoffnung und mit Heilung und mit Licht und mit Kraft. Danke dafür. Amen.
Amen. Es gibt's.